Ja, Herr, wir bitten dich, sprich du durch dein Wort und lass deinen Heiligen Geist heute Morgen unseren Lehrer sein, unseren Tröster sein, unseren Helfer sein und öffne du durch das Wirken deines Geistes dein Wort für uns und leg es in unser Herz hinein, sodass wir in rechter Weise darauf antworten und uns auch von dem Heiligen Geist trösten lassen und uns von ihm leiten lassen. Amen. Am Montag habe ich von einem Freund per Sprachnachricht erfahren, dass sie ihr Kind in der Schwangerschaft verloren haben. Am Dienstag habe ich mit einem befreundeten Pastor telefoniert, der gerade so sehr unter Druck steht, dass er nicht weiß, ob er in ein paar Monaten noch der Pastor seiner Gemeinde sein wird. Am Mittwoch habe ich in den Nachrichten gelesen, dass in Deutschland 12,7% der 18- bis 59-Jährigen in ihrer Kindheit sexualisierte Gewalt erlebt haben. Am Donnerstag habe ich mit Manfred ein Gemeindemitglied auf der Intensivstation besucht, die am Gehirn aufgrund eines Tumors operiert worden ist. Täglich werden wir konfrontiert mit der Realität, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Das heißt, in einer Welt, in der die Dinge nicht so laufen, wie sie sollten, und vor allem in einer Welt, in der Leiden unumgänglich ist. Nicht nur ganz allgemein für die anderen sozusagen, sondern auch für uns sehr persönlich. Mir ist auch bewusst, dass einige von uns heute Morgen, manche mehr, manche weniger, gerade persönlich davon betroffen sind und sie auf die eine oder andere Weise leiden. In unserem heutigen Textabschnitt aus dem Römerbrief adressiert Paulus das Leiden der Gemeinde und richtet unseren Blick auf zwei wunderbare Evangeliumswahrheiten, durch die wir in die Lage versetzt werden, das Leiden der jetzigen Weltzeit auszuhalten und zu überstehen. Ich möchte mit uns unseren heutigen Abschnitt aus Römer 8 lesen, die Verse 18 bis 27. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen der Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinen Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die ein, die zu Gott gehören, so wie es vor Gott richtig ist. Paulus knüpft mit diesem Abschnitt, mit dem, was er hier sagt, an den vorangehenden Vers an, wo zwei Schlagworte vorkommen, die auch schon in unserem heutigen Abschnitt wieder wichtig sind, nämlich Leiden und Herrlichkeit. Direkt im Vers davor, in Vers 17, hat er geschrieben, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Paulus betont das immer wieder, wir bilden mit Christus eine Schicksalsgemeinschaft, wir sind in ihm, wir sind mit ihm verbunden und so wie das Haupt gelitten hat, werden auch seine Glieder leiden, sagt er. Hier wird eine Form des Leidens angedeutet, die an anderen Stellen mehr entfaltet wird, unser Leiden aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Jesus. Eine Welt, die den Sohn Gottes gekreuzigt hat, wird auch seine Nachfolger auf eine ähnliche Weise behandeln. Ein Autor hat es so geschrieben, als Menschen, die sich mit dem identifizieren, der gekommen ist, um die Werte dieser Welt auf den Kopf zu stellen, werden Christen unweigerlich an der Ablehnung und an den Anfechtungen teilhaben, die Christus selbst erfahren hat. Ein engagiertes christliches Leben wird der Welt immer irgendwann gegen den Strich gehen und Reibungen sind unvermeidlich. Aber nicht all unser Leiden ist auf diese Zugehörigkeit zu Jesus zurückzuführen. Wir leiden auch aufgrund der Sünde. Manchmal leiden wir als direkte Konsequenz unserer eigenen Sünde. Das haben wir vor allem auch in dem Buch der Sprüche gelernt, wo wir gelernt haben, wenn wir törichte Entscheidungen treffen, dann ernten wir oft, was wir gesät haben. Häufig leiden wir auch, weil andere gegen uns sündigen. Ein Beispiel wäre ein junger Mensch, der für den Rest seines Lebens im Rollstuhl sitzen muss, weil jemand anderes beim Autofahren am Handy war und einen Unfall verursacht hat. Und dann leiden wir noch, weil die Welt, in der wir leben, nach dem Sündenfall aus den Fugen geraten ist, so wie Paulus das hier beschreibt, und nicht mehr so ist, wie sie einst einmal war. Wir leiden, weil es Krankheiten gibt. Wir leiden, weil es Naturkatastrophen gibt. Wir leiden, weil es den Tod gibt und Menschen, die wir lieben, viel zu früh sterben. Paulus sagt in unserem Text, dass die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen ist. Vers 20. Die ganze Schöpfung ächzt und stöhnt unter der Knechtschaft oder der Last der Vergänglichkeit. Bildlich gesprochen leidet sie solch extreme Schmerzen wie eine Frau, die in den Geburtswehen liegt. Paulus personifiziert die Schöpfung in unserem Text, also er schreibt ihr, um diesen Punkt zu verdeutlichen, Eigenschaften zu, die sonst nur Personen haben und sagt, die Schöpfung sehnt sich nach Befreiung, nach Erlösung kann man sagen. Sie wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem Gott alles neu machen wird. Und Paulus sagt, jetzt noch befinden wir uns in diesem Spannungsfeld zwischen der Himmelfahrt Christi und der Wiederkunft Christi. Christus selbst sitzt schon zur Rechten Gottes und regiert als König. Er hat uns schon den Geist als Erstlingsgabe der neuen Schöpfung gegeben. Aber unsere Vollerlösung, die Erlösung unseres Leibes, wie er sagt, steht noch aus. Wir sind schon angenommen als Kinder Gottes, aber dass wir es sind, ist noch verborgen. Wir warten noch auf das Sichtbarwerden, das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Wir leben im Glauben, wir leben in der Hoffnung und nicht im Schauen. Wir sind gerettet, jedoch auf Hoffnung, wie Paulus sagt. Wir kämpfen noch mit Sünde, wir leiden noch, wir sind noch nicht körperlich auferstanden, wir sind noch nicht leibhaftig in der Gegenwart Gottes, sondern wir warten noch auf die Erfüllung dieser Verheißungen an dem Tag, an seiner herrlichen Wiederkunft. Und genau auf diesen Tag, sagt Paulus, sollen wir unseren Blick richten. Das ist die erste Evangeliumswahrheit, die Paulus uns in den Versen 18 bis 25 im Angesicht des jetzigen Leidens zuspricht. Er sagt, in der Zukunft habt ihr die Hoffnung auf Herrlichkeit. In Vers 18 sagt er, im Übrigen meine ich, dass dieses Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Paulus sagt, dass unsere finale, unsere vollständige Erlösung so herrlich sein wird, dass sie uns so viel Freude bereiten wird, dass verglichen damit unser Leiden im Hier und Jetzt nicht ins Gewicht fallen werden. Paulus lädt uns ein, einen Vergleich zu machen. Uns zu vergleichen, das können wir in der Regel ganz gut. Das Problem ist nur, dass wir den falschen Vergleichsgegenstand nehmen. Wir vergleichen unsere Situation mit der von anderen Menschen und kommen zu dem Schluss, dass wir auf der Verliererseite stehen, weil es den anderen viel besser geht als uns. Wir sehen vielleicht die Social-Media-Profile anderer und denken, die haben eine glückliche Familie, die sind gesund, die haben mehr als ich, die müssen nicht so hart arbeiten wie ich. Und dann kommen wir zu dem Schluss, dass wir es ganz schön schlecht haben und ganz schön arm dran sind und wir versinken im Selbstmitleid und der Freudlosigkeit. Und Paulus sagt, tut das nicht. Ihr vergleicht falsch. Vergleicht euch nicht mit der Gegenwart anderer, sondern vergleicht mit eurer eigenen Zukunft um euer Leiden richtig abzuwiegen. Und er sagt, wenn wir das tun, in diesem Vergleich wiegt unser Leiden nicht schwer. Denn dann ist unser jetziges Leiden wie ein Wassertropfen verglichen mit den unendlichen Wassermassen des Ozeans. Verglichen mit der Ewigkeit des Himmels ist unser jetziges Leiden kurz. Verglichen mit dem Gewicht der zukünftigen Herrlichkeit ist unser Leiden leicht. Gestern hat mein Sohn ein Fußballturnier gespielt und als sie das Spiel um Platz 3 verloren haben, hat fast die ganze Mannschaft angefangen zu weinen. Man muss dazu sagen, dass es auch wirklich hart ist, wenn man in der letzten Sekunde das 2:1 kassiert. Und als Sportler kann ich den echten Schmerz verstehen, den man fühlt, wenn man verliert. Aber stellt euch mal vor, in 15 Jahren gewinnen sie alle gemeinsam für Deutschland den Weltmeistertitel. Würde die Bedeutung dieser Niederlage im Vergleich zu der überwältigenden Herrlichkeit des Weltmeistertitels nicht verblassen und als eine Kleinigkeit erscheinen? Paulus sagt, ihr wisst jetzt schon, dass ihr Weltmeister werdet. Habt das bei all den Niederlagen im Kopf. Denkt an die zukünftige Herrlichkeit, wenn ihr jetzt leidet. Aber lasst uns Paulus hier nicht missverstehen. Er sagt nicht, dass unser Leiden nichts ist. Er ist nicht realitätsfremd. Paulus ist nicht ein Elfenbeinturm-Theologe, der abstrakt philosophisch über das Leiden spricht. Paulus hat ja selbst am eigenen Leib erfahren, wie real das Leiden dieser Welt ist. An einer Stelle hat er das mal aufgelistet und da schreibt er, 3-mal wurde ich mit der Rute geschlagen, 1-mal wurde ich gesteinigt, 3-mal habe ich einen Schiffbruch erlebt und 1-mal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, ertrug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen und als wäre das alles nicht genug, ist da auch noch der Druck, der täglich auf mir lastet, die Sorge um alle Gemeinden. Paulus war ein Mann, der mit Leiden vertraut war. Weil Leid real ist und echt ist, fordert er uns auch später im Römerbrief dazu auf, mit den Weinenden zu weinen. Das heißt, sich mit denen, die gerade Leid erfahren, eins zu machen und mit ihnen mitzuleiden. Daher kommt auch das Wort Mitleid. Wir sollen mit denen, die leiden, Mitleid haben. Wir können unsere Augen vor dem Leid dieser Welt nicht verschließen und so tun, als wäre es nicht da. Wir haben einen Auftrag da, wo wir können, das Leid der Menschen zu lindern. Wir dürfen unser eigenes Leid auch als solches benennen und es Gott klagen. Aber in all dem sollen wir nicht so werden wie die, die ohne Hoffnung leiden, so als hätte das Leiden das letzte Wort. Im Leiden, was auch immer das gerade für uns ist, müssen wir unseren Blick auf die zukünftige Herrlichkeit richten, auf unser Hoffnungsgut, das Gott selbst für uns verbürgt hat. Für alle, und das ist jetzt wichtig, für alle, die mit Jesus Christus durch den Glauben verbunden sind, wird das Leiden ein Ende haben. Wir werden da sein, wo Jesus jetzt ist, in der herrlichen Gegenwart Gottes. Paulus sagt, die Schöpfung seufzt und wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit offenbar werden. Er zeigt dir, dass das Schicksal der Schöpfung verbunden ist mit dem Schicksal der Kinder Gottes. Wenn sie erlöst werden, wird auch die Schöpfung befreit. Und so sagt Paulus auch über uns, die Gemeinde, dass auch wir seufzen und warten. 2-mal das gleiche Wort, seufzen und warten. Ich möchte jetzt noch über das Warten etwas sagen, weil wir das vielleicht manchmal missverstehen. Vor ein paar Wochen durfte ich mit meinen 2 ältesten Jungs verreisen. Wir haben eine Reise nach Süddeutschland unternommen und auf dem Rückweg sind wir mit dem Nachtzug gefahren. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das für Kinder in dem Alter ein ganz schön großes Abenteuer ist. Und schon Wochen bevor das überhaupt losging, ich glaube, wir haben den Fehler gemacht, ihnen das zu früh zu erzählen, aber schon Wochen und Tage davor sprachen sie voller Vorfreude über diese ominöse, spannende Nachtzugreise. Und dann am Tag der Reise waren wir auf der Hochzeit, waren wir auf einer Hochzeit und dann mussten wir noch nach einem langen Tag gefühlt mitten in der Nacht mit so einem Bummelzug von Leipheim nach Augsburg fahren, wo dann der Nachtzug abfuhr. Das hat schon eine Stunde gedauert und dann mussten wir da in Augsburg am Bahnhof noch eine Stunde warten und dann hatte der Nachtzug natürlich, wie es auch kommen musste, nochmal 30 Minuten Verspätung und ihr könnt euch vorstellen, wie meine Laune zu diesem Zeitpunkt schon war. Ich war müde und ich wollte einfach ins Bett, aber besonders für unseren kleinen Sohn, für Lenny, war es ganz anders. Er war hellwach und er hat ununterbrochen gesprochen und erzählt und geredet und am Bahnhof von Augsburg hat er in der Wartehalle alle möglichen wildfremden Menschen angesprochen und ihnen voller Begeisterung davon erzählt, was er gleich machen würde. Und irgendwann, noch immer viel zu früh, mussten wir raus ans Gleis gehen, wo es auch kalt war und Lenny schaute die ganze Zeit mit ausgestrecktem Hals in die Richtung, aus der der Zug kommen sollte. Und immer wenn aus der Ferne irgendwelche Lichter leuchteten, hinter denen er den Nachtzug vermutete, brach er schon in Begeisterung aus. Und dann, bei dem Ganzen keine Spur von Müdigkeit, kein Klagen über die Kälte oder das fehlende Bett. Und dann endlich wurde der Zug unter Jubel mit viel Winken und lauten Freudenrufen empfangen. Wie wartest du auf die Wiederkunft Christi? Ich glaube, Paulus hat so ein Warten hier, wie ich das gerade beschrieben habe, im Sinn, wenn er davon spricht, dass wir sehnsüchtig das Ankommen unseres Herrn erwarten sollen. Es ist ein aktives, freudiges Erwarten, weil wir uns nichts mehr wünschen, als endlich mit Jesus Christus vereint zu sein. Unsere Sehnsucht, unser freudiges Erwarten, auch unser Ausharren werden allerdings geschwächt, wenn wir die bevorstehende Herrlichkeit aus dem Blick verlieren, wenn wir sie vergessen, wenn wir sie unterschätzen. Aber je mehr wir unseren Blick auf diese zukünftige Herrlichkeit richten, desto größer wird unsere Sehnsucht danach. Und wir werden in unserem geduldigen Ausharren, wie Paulus es hier sagt, des jetzigen Leidens gestärkt werden. Das ist der Blick in die Zukunft. In der Zukunft haben wir die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und jetzt, Vers 25, da wir das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Aber Paulus spricht uns noch eine zweite Evangeliumswahrheit zu, die uns Kraft für die jetzige Zeit gibt. In den Versen 26 und 27 erinnert er uns daran, in der Gegenwart habt ihr die Hilfe des Heiligen Geistes. Ich lese uns nochmal diese Verse. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen der Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Diese Verse stehen im starken Widerspruch zu unserer Zeit, zu dem Geist unserer Zeit. Denn seht mal, was Paulus hier macht, was schon damals und auch heute völlig unpopulär ist. Er bekennt Schwäche. Er sagt, ich bin schwach. Und er bekennt das nicht nur für sich persönlich, sondern im Namen der ganzen irdischen Gemeinde hier auf Erden aller Zeiten bis zu der Wiederkunft Jesu. Er spricht von unserer Schwachheit. Die Gemeinde Jesu hier auf Erden ist eben nicht eine mächtige Gemeinde und schon gar nicht eine Gemeinde der Mächtigen, sondern eine schwache Gemeinde, ja, eine Gemeinde der Schwachen. Wir sind, wie Jesus gesagt hat, wie Schafe unter Wölfen. Ja, wir haben den Geist Gottes als Erstlingsgabe empfangen und doch charakterisiert Paulus unsere aktuelle Existenz mit dem Wort Schwachheit, weil wir eben noch nicht den Zustand der Herrlichkeit erreicht haben. Diese Schwachheit ist nicht eine Ausnahme, die wir hin und wieder in seltenen Phasen erleben, sondern wir leben in dieser Schwachheit, bis wir selber die Auferstehung unseres Leibes bei der Wiederkunft Christi erlebt haben. Aber, und das ist unser herrlicher Trost, in dieser unserer Schwachheit kommt uns der Heilige Geist zur Hilfe. Er steht uns bei, er ist da und hilft uns. Konkret wendet sich Paulus jetzt einem Thema zu, an dem sich unsere Schwachheit beispielhaft zeigen lässt, und er erinnert uns daran, wie uns der Heilige Geist zur Hilfe kommt. Unsere Schwachheit zeigt sich unter anderem, aber nicht nur, im Gebet. Paulus sagt, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Paulus gibt uns als Antwort darauf eben nicht eine Einladung zu geisterfülltem Gebeten. Er verweist uns auch nicht auf die Psalmen, auf das Vaterunser oder seine eigenen Gebete als Gebetsvorlagen. Er erinnert uns an die Kernwahrheit des Evangeliums. Wo wir schwach sind, da tritt unser herrlicher Gott auf den Plan und handelt für uns. Gott nimmt sich der Schwachen an. Dadurch wird nicht in Frage gestellt, dass wir tatsächlich mit der Hilfe des Geistes auch beten können, sondern Paulus erinnert uns an eine viel grundlegendere Wahrheit, die unsere Herzen so sehr brauchen. Gott selbst kommt uns in unserer Schwachheit zu Hilfe. Paulus sagt hier etwas Erstaunliches. Der Heilige Geist tritt betend für uns ein, Vers 26. Der Heilige Geist weiß so zu beten, wie es vor Gott richtig ist, Vers 27. Und interessanterweise haben wir an dieser Stelle ein drittes Mal das Wort Seufzen. Nicht nur die Schöpfung und die Gemeinde Jesu seufzen, sondern auch der Heilige Geist seufzt. Er nimmt unser Geseufz, unser Klagen, unser Bitten auf und bringt es vor Gott. Und zwar in einer Art und Weise, wie wir es mit unseren eigenen Worten nicht sagen könnten. Ich möchte hier ein kurzes Zitat vorlesen von einem Theologen, der darüber etwas geschrieben hat. Und ich denke, man kann es eigentlich nicht besser sagen. Und er schreibt, der Geist übernimmt unser schwaches Bitten und trägt es in seiner Weise vor Gott. Und dies so wirklich, so beteiligt an unserer Not, dass auch von ihm gesagt werden kann, er seufze. Er betet nicht schöner, er bittet wie wir, er nimmt unser Seufzen auf. Das ist mit dem unaussprechlichen Seufzen des Heiligen Geistes gemeint. Er ist wie ein Anwalt, der uns vor einem Richter vertritt. Wir können einem Richter unser Leid klagen, aber ein Anwalt spricht die Sprache des Richters. Der kann das, was wir sagen, nochmal so sagen, wie es vor dem Richter richtig ist. Und so ist der Geist unser Fürsprecher vor Gott, der bei ihm bittend für uns eintritt. Nun, die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen sollten, ist natürlich nicht, dass wir jetzt nicht mehr beten brauchen, weil der Heilige Geist das ja für uns übernimmt. Das Gegenteil ist vielmehr der Fall. Zu wissen, dass der Heilige Geist für uns eintretet, sollte unser Beten umso mehr verstärken und intensivieren. Erstens, weil wir Gott im Gebet nicht etwas vormachen müssen. Wir müssen nicht so tun, als wären wir stark. Wir dürfen in unserer Schwachheit zu ihm kommen. Wir müssen weder unser Leben vorher ganz in Ordnung haben, noch das Gebet meistern als eine Technik, die es zu erlernen gilt, bevor wir Gott ansprechen dürfen. Wir müssen nicht erst ein profilierter Anwalt werden, weil jemand anderes das schon für uns ist. Wir dürfen als Schwache kommen. Gott ist denen nahe, die zerbrochenen Herzens sind. Das gilt immer, aber besonders im Gebet. Zweitens sehen wir darin, dass Gott uns den Geist als Hilfe gegeben hat, seine Barmherzigkeit und die Absicht, unsere Bitten zu erhören. Was ist das für ein Trost, dass Gott nicht einfach unsere kurzsichtigen, törichten Bitten, unser unzulängliches Geseufz erhört, sondern er auf unseren Fürsprecher hört, der unser Gebet übersetzt, unser in Schwachheit gesprochenes Gebet, in dem nicht wissen, wie wir beten sollen, führt nicht dazu, dass wir keine Hilfe bekommen, denn der Geist weiß ja zu beten, wie es vor Gott richtig ist. In einem theologischen Aufsatz zu diesen Versen habe ich folgende Erklärung gefunden. Eben das ist der wahre Trost der neuen Gemeinde in ihrer Schwachheit, dass durch das für uns Eintreten des Geistes, der selbst schon ganz der neuen Welt des Reiches Gottes zugehört, der Zugang zur Hilfe Gottes offen ist. Und damit dennoch alles anders geworden ist, wenn schon die volle Erlösung noch aussteht. Also ja, wir sind noch Gemeinde in Schwachheit und doch ist schon alles anders geworden, weil wir den Starken über uns haben, der uns zur Hilfe kommt, der bei Gott, dem Vater, mit seinen Bitten für uns eintritt und immer Gehör findet. Das ist die zweite Evangeliumswahrheit, die Paulus uns hier verkündet. In der Gegenwart, oder wir könnten sogar besser sagen, in unserer gegenwärtigen Schwachheit haben wir die Hilfe des Heiligen Geistes. Wir wissen nicht, was uns am Montag, am Dienstag, am Mittwoch und auch an allen anderen Tagen, nicht nur in dieser Woche, sondern auch darüber hinaus erwartet. Aber realistischerweise wissen wir, dass wir, bis Jesus wiederkommt, Leiden erfahren werden, dass Leiden Teil unseres Lebens in dieser gefallenen Welt sein wird. Aber Gott sei Dank wissen wir noch mehr. Wir wissen noch mehr als das. Wir wissen, dass wir eine lebendige Hoffnung auf Herrlichkeit haben. Und wir wissen, dass uns der Geist Gottes in unserer Schwachheit zur Hilfe gekommen ist. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir danken dir für diese lebendige Hoffnung, die du uns geschenkt hast, dass wir wissen, dass das Leiden in dieser Welt nicht das letzte Wort hat, sondern dass wir eines Tages an deiner Herrlichkeit Anteil haben werden. Und wir bitten dich, dass wir unseren Blick auf diese herrliche Zukunft richten können und dadurch gestärkt werden. Und wir bitten dich auch, dass du uns ja das wieder neu bewusst machst, dass der Heilige Geist uns zur Hilfe gekommen ist. Wir sind zwar schwach, aber wir haben den Heiligen Geist als Fürsprecher, der für uns betet, der für uns eintritt, der unser schwaches Stammeln und Seufzen und Klagen so übersetzt, dass es bei dir richtig ankommt und du hörst immer auf das Bitten deines Geistes. Und dafür danken wir dir für diesen Trost, dass du ihn uns als Tröster auch geschenkt hast. Und wir bitten dich, dass wir deshalb umso mehr auch beten und das vor dich bringen, was uns bewegt, was uns beschäftigt, wo wir Leid erfahren, und dich darum bitten, dass du bald wiederkommst und uns zu dir heimholst. Amen.